SWR 1, der Sonntagmorgen mit Silke Arning.
Hallo und einen schönen Sonntagmorgen. Maria Himmelfahrt heute. Ein Tag, den man in Bayern und Sachsen normalerweise kaum erwarten kann. Dort ist es nämlich noch ein Feiertag. Bei uns leider nicht mehr. Aber es gibt dennoch sehr alte Himmelfahrtstraditionen. Die werden immer noch hochgehalten. In vielen Schwarzwaldtälern werden nach einem jahrhundertealten Brauch Kräuterbüschel gebunden, die anschließend in der Kirche geweiht werden. Christine Feenstra hat sich in Nordrach angeschaut, wie die Sträuße entstehen.
In großen Eimern haben die Frauen der Nordracher Trachtengruppe ihre Schätze deponiert. Jetzt, Mitte August, haben die Wildkräuter die meisten ätherischen Öle und verströmen einen unvergleichlichen Duft. Angelika Kälple und ihre Mitstreiterinnen haben sie in den vergangenen Tagen auf den Wiesen, im Wald und in den Gärten im Nordrachtal zusammengetragen.
Wir haben immer so 25, 30 verschiedene Kräuter und Heilblumen haben wir. Was man selten findet, ist das Weidenröschen. 1000 Guldenkraut, ja, das ist das Kleine. Das findet man auch selten. Aber sonst den Rheinfarn, den gibt's halt an der Kinzig, an der Flüsse und so.
Die Kräuter werden im Nordrachtal schon seit Generationen gebunden. Die meisten Frauen hier haben das von ihren Müttern oder Großmüttern gelernt. Auch Rosemarie Rapp. Sie fängt jedes Büschel nach dem gleichen Muster an.
Der Anfang ist bei uns eigentlich immer oben mit Hafer, Gerste, Rogge. Blutstropf ist das, mache ich rein. Dann kommt Malvezweig, Goldrute, ein oder zwei, je nach Größe. So, jetzt fange ich mal an mit dem Wollumwickler, dass es einen Halt gibt.
Auch in den Nachbartälern werden in den Tagen vor Maria Himmelfahrt Kräuterbüschel gebunden. Nirgends fehlen dürften die Ähren, sagt Angelika Kälple.
Die Kräuterbüschel werden ja dann geweiht und der Bauer nimmt dann oft so ein Korn von der Ähre dann und macht sie in seine neue Saat. Früher waren ja die Leute wirklich noch gläubiger und haben mehr auf diese Rituale geschaut. Und da haben sie auch immer, wenn ein Tier im Stall irgendwas hatte, ein Kraut aus dem Kräuterbüschel genommen und haben sie in die Futterkrippe.
Überall sehen die Sträuße ein bisschen anders aus. In Nordrach sind sie relativ klein und pyramidenförmig. Wenige Kilometer weiter in Gengenbach werden teils wagenradgroße Büschel gesegnet.
Die Einsamkeit vieler älterer Menschen, gerade in Zeiten von Corona, das hat uns vielfach beschäftigt, vor allem zu Beginn der Pandemie. Josi Pitz ist Seniorenbeauftragter der Gemeinde Kuhart bei Germersheim. Der wollte nicht nur reden, sondern handeln. Also setzte er kurzerhand seine private Telefonnummer ins Amtsblatt als Plaudertelefon. Jeder, der mal jemanden zum Reden braucht, darf einfach mal bei ihm anrufen. Und Sie haben angerufen, nicht nur aus Kuhart, sondern auch aus den Nachbargemeinden. SWR-Reporter Thilo Eickhoff hat Pitz, den Josi Pitz, daheim besucht.
So in etwa hört sich das an, wenn Josi Pitz ans Plaudertelefon geht.
Hallo, Pitz, Josi, servus. Ach, Franz, du bist's. Was gibt's denn, Junge?
Das ist eine Mischung aus Nachbar, Ratgeber, Psychologe und Beichtvater.
Im Prinzip ist das unser kleiner Beichtstuhl. Das stimmt.
Anonym sind die Anrufer aber keineswegs, können sie auch gar nicht sein. Dafür ist die Gemeinde Kuhart zu klein und Josi Pitz als langjähriges Mitglied im Gemeinderat vor allem zu bekannt.
Es sind 2000 Einwohner, ich kenne fast jeden.
Deswegen gibt es bei den Gesprächen eigentlich auch nur eine Regel.
Es bleibt hier im Raum. Da erfahrt kein Nachbar davon, wer mit mir über irgendwas gesprochen hat.
Und so gibt es eigentlich nichts, was nicht besprochen wird. Wobei das unangefochtene Top-Thema direkt ein Klischee bedient, wenn es um Senioren geht.
Über Krankheiten. Der Sport wird viel erzählt. Dorfpolitik allgemein. Ne? Verkehr etc. Und.
Ja, und dann gibt es noch die Anrufer, die Josi Pitz länger im Gedächtnis bleiben. Die sich erst nicht trauen, dann aber dafür umso mehr erzählen. Wo er spürt, wie sehr ihnen das gefehlt hat. Endlich mal wieder mit jemandem reden können. Das sind die Ausnahmen, die er dann manchmal sogar selbst anruft, um zu hören, wie es ihnen geht.
Ach Gott, ist das schön, dass du mich auf. Ne? Das gibt manchmal, ich bin auch ein bisschen nur am Wasser gebaut. Situationen, wo ihm das ein bisschen ins Herz geht.
Beinahe kommt ihm die Fassung abhanden, wenn er über die ganz Einsamen spricht. Und vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass Josi Pitz, der über Jahre im Gemeinderat saß und Mitglied war in so ziemlich jedem Verein in Kuhart, seine Senioren fast genauso braucht wie sie ihn.
Es ist so, ich habe das halt gern, den Kontakt mit den Leuten generell. Da hat mir natürlich auch etwas gefehlt. Ich bin ja schon Rentner, ich habe etwas Zeit. Die sollen anrufen, wann sie wollen, wann es ihnen danach ist. Und so ist es auch.
Die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser kommen voran. Im Ahrtal funktioniert das Mobilnetz vielerorts wieder. Viele Straßen und Gebäude konnten von Schlamm und Matsch befreit werden. Aber wo ganze Badezimmer und Küchen durch die Fluten verschwanden, muss natürlich alles neu gemacht werden. Das können die Handwerker in der betroffenen Region gar nicht alles schaffen. Darum haben ein paar Handwerker aus Trier gesagt, und Trier war ja auch vom Hochwasser gebeutelt, wir helfen. An der A war es schließlich noch schlimmer. Eva Lambi Schmidt war mit vor Ort.
Die Häuser in Insul, sie gleichen einem Rohbau. Die Böden sind raus, der Putz ist von den Wänden und alles, was ab ist, muss auch wieder dran.
Hier in dem Haus werden wir Putzschienen setzen können, wir werden Rigipsdecken machen können. Ist halt super viel Arbeit überall, gell? Aber wenn ein kleiner Teil schon mal gemacht ist, denke ich, ist ja jeder froh.
Die Handwerker sind knapp im Ahrtal. Deshalb hat Michael Louis aus der Region Trier etwa 30 Handwerker organisiert, die für 3 Tage nach Insul kommen, samt Werkzeug und Material.
Wir müssen jetzt einfach mal gucken, wo können wir was machen und was brauchen wir dann auch an Material.
Die Hilfsaktion soll vorab gut organisiert sein. Deshalb geht Michael Louis mit seinen Kollegen von Haus zu Haus, fragt, was gemacht werden kann. Jörg Gründler nimmt die Hilfe gerne an. Sein Haus hat er in den unteren Etagen schon komplett entkernt. Die Wände sind nass. Trockengeräte laufen. Was hier mal war, ist nicht mehr zu erkennen.
Der Teil ist Wohnzimmer und hier links war die Küche. Hier stand ein großer Kachelofen. Ja, da war innerhalb von 1,5 Stunden 20.000 Euro weg. Muss man wegmachen, stand Schlamm drin, alles.
Michael Louis wird hier mit seinen Handwerkerkollegen die Elektrik und die Decken neu machen und im Bad ein Waschbecken und eine Toilette setzen.
Das sind Sachen, die wir hier machen können für den Moment, weil hier muss auch ein neuer Estrich rein, hier muss eine neue Bode rein, alles Geld. Dafür muss alles richtig trocken sein, das können wir im Moment noch nicht machen.
Für die Hilfsaktion zwischen dem 20. und 22. August hat die Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg einen Aufruf an die Betriebe in der Region Trier gestartet. Gesucht werden Handwerker, Werkzeug und Material. Für den Handwerker Michael Louis ist klar, an einem Wochenende werden sie keine Wunder vollbringen können. Aber es sei ein Anfang und er plant noch weitere Hilfswochenenden.
Die Menschen hier, die arbeiten hart dran, wieder irgendwann in die Normalität zurückzukommen, was noch ein langer Weg ist.
Einmal nicht aufgepasst und schon ist es passiert. Daumen gequetscht, Platzwunde vom Fahrradsturz. Für die meisten von uns kein Problem. Wir gehen zum Arzt und zücken unsere Versichertenkarte. Aber wer so etwas nicht besitzt, der hat dann wirklich ein Riesenproblem. In Ludwigshafen gibt es seit 2013 die Street Docs, eine medizinische Anlaufstelle für Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Oder für Leute, die sich einfach nicht trauen, zum Arzt zu gehen. Da werden sie dann zwar akut medizinisch betreut, aber das löst natürlich nicht das Problem dieser Menschen. Daher hat man in diesem Jahr eine sogenannte Clearingstelle in Ludwigshafen eingerichtet. Das Ziel ist eine Rückkehr in die Krankenversicherung. SWR-Reporterin Deborah Kölz hat dort einmal vorbeigeschaut.
Eigentlich ist es in Deutschland Pflicht, dass man sich bei der privaten oder der gesetzlichen Krankenkasse versichert. Trotzdem sind zurzeit in Deutschland rund 150.000 Menschen nicht krankenversichert. Denen möchte Nina Kristall in der Clearingstelle in Ludwigshafen helfen.
Wir nehmen aber den Betroffenen nichts aus der Hand. Also wir versuchen sie zu befähigen, die Situation mit uns gemeinsam in die Hand zu nehmen. Und angenommen, es gäbe jetzt Bereiche, die sich überschneiden mit Migrationsberatung oder mit Schuldnerberatung, dann knüpfen wir Kontakte.
Die Gründe, zur Clearingstelle zu kommen, sind unterschiedlich. Da sind zum Beispiel die kleinen Selbstständigen, die mal sparen mussten und die Krankenkassenbeiträge gestrichen haben. Oder die Bürger aus anderen Ländern, bei denen Papiere aus dem Heimatland fehlen. Oder die deutsche Mutter, deren 20-jähriger Sohn nur einen Minijob hat und der nicht mehr familienversichert ist. Und die Mutter möchte auf keinen Fall, dass er Hartz IV bezieht. Viele Betroffene haben hierbei die gleichen Gedankengänge, sagt Nina Kristall.
Wir brauchen keine Hilfe vom Staat. So, wir kriegen das hin. Da ist Thema Scham auch ein Thema.
Zur Verschuldung von nicht gezahlten Kassenbeiträgen kommt noch die Angst, nicht krank werden zu dürfen. Manche Menschen würden Krankheiten so lange ignorieren, bis sie zu akuten Notfällen werden. Damit das nicht passiert, hat sich Kevin, ein kamerunischer Student, Hilfe bei den Street Dogs gesucht in Ludwigshafen, die mit der Clearingstelle zusammenarbeiten. Wegen eines Uniwechsels hat er vorübergehend in Deutschland keine Krankenversicherung mehr.
Und ich hoffe immer, dass es nicht so schlimm ist, als ich denke. Deshalb habe ich gerade gefragt, ob meine Knochen geboren ist. Die Ärztin hat mir gesagt, nee, das war eine Prellung. Ich habe auch manchmal Angst, ob es schlimmer ist, als ich gedacht habe. Aber ich muss einfach glauben, also, dass Gott mir schützt.
So offen wie Kevin sprechen wenige über den fehlenden Versicherungsschutz. Betroffene verstecken das Problem oft jahrelang, auch vor der eigenen Familie. Der Besuch in der Clearingstelle, so Nina Kristall, hat hier bei vielen schon eine Kehrtwende bewirkt.
Wenn dann sozusagen echt mal raus ist, was in letzter Zeit war oder wie es dazu kam, dann merke ich, wie die so einen Schub kriegen. Jetzt wollen sie an der Situation was verändern. Jetzt sehen sie, dass da jemand ist, der nicht verurteilt und sagt, da gucken wir jetzt mal ganz neu drauf und gehen den Weg zusammen.
Und durch die Hilfe der Clearingstelle konnten dann bisher auch tatsächlich etwa 2/3 der Besucher wieder einen umfassenden Krankenschutz bekommen.
Entschleunigt durch die Natur, vorbei an Feldern, Wäldern und Wiesen. So geht es natürlich auch beim neuen Eifel-Pilgerradweg zu. Doch hinzu kommen etliche Stationen, die dazu einladen, über Gott und die Welt nachzudenken. 45 Kilometer lang ist die Tour. Sie startet am Kloster Himmerodt, einem imposanten alten Zisterzienserkloster. Sie kreuzt Wallfahrtskirchen, Kreuze und weitere Kapellen. Heute wird der Pilgerradweg offiziell eröffnet. Angelika Witschak ist schon mal eine Strecke des Weges geradelt.
Vorbei an Bächen, Feldern, Wäldern und Weiden, aber auch an Kirchen, Kapellen und Wegkreuzen. Das bietet der Eifel-Pilgerradweg. Mit frischer Landluft in der Nase und Vogelgezwitscher im Ohr lässt es sich hier gut zur Ruhe kommen und über das Leben und den Glauben nachdenken. Die 63-jährige Christel Rös hat sich diesen Weg ganz bewusst zu Beginn ihrer Altersteilzeit ausgesucht.
Ich bin Christ und möchte gerne auch da im Glauben weiter unterwegs sein. Und das möchte ich gerne ja, in Frieden und auch in Schönheit begehen und mit Achtsamkeit und es genießen. Hier ist ein kleines Kapellchen, da gehe ich dann rein, mache ein Kerzchen an und danke ich Gott, dass es einfach so schön hier ist.
Im Gegensatz zu den anderen Radwegen in der Region liegt beim Eifel-Pilgerradweg der thematische Schwerpunkt beim Pilgern. Durch die Wegkreuze, Kirchen, Kapellen und Klöster alle paar hundert Meter wird das deutlich. Zudem verbindet er zwei bedeutende Kirchenbauten miteinander. Das Zisterzienserkloster Himmerodt und die Wallfahrtskirche Klausen. Aber auch die Infotafeln entlang des Wegs tragen dazu bei. Auf ihnen finden sich spirituelle Impulse, Geschichten und Anekdoten zu den Gebäuden. Den Glaubensaspekt hat Gemeindereferentin und Pilgerbeauftragte Pia Groh zusammen mit den Kirchengemeinden vor Ort entwickelt.
Da ging es dann darum, die Ganzheitlichkeit nochmal mit ins Spiel zu bringen, zu schauen, wie kann man eben diese ganzen Eindrücke nochmal verbinden, dass sie im Leben anders spürbar werden. Es geht darum, unterwegs zu sein im Leben, offen zu sein, zu schauen, was kommt auf mich zu und diesen Weg zu genießen. Egal wie oft man den Weg geht oder fährt, er wird jedes Mal anders sein.
Durch die gute Beschilderung des Radwegs kann man sich leicht orientieren. Der befestigte Untergrund macht den Weg zusätzlich attraktiv. Auch die Anbindung des Radwegs sowie die E-Bike-Tauglichkeit waren bei der Entwicklung wichtig. Das betont auch Martin Koschul vom Marmuseum in Manderscheid.
Es ist ein Weg, der runter zur Mosel führt und natürlich auch wieder zurückgefahren werden kann. Und da eignet sich das E-Bike hervorragend. Es gibt an einigen Stellen schon Ladestationen. Wir haben die Gastronomie und die Hotellerie mit ins Boot genommen. In Siebenborn kreuzt es genau den Mare-Mosel-Radweg. Wir haben die Anbindung nicht nur an das Wegenetz in der VG Wittlich-Land, sondern auch an die Mosel runter. Das war der Sinn der Sache, das Ganze zu verknüpfen.
So steht der Weg ab heute offiziell allen zur Verfügung, die in der Eifel pilgern, Radfahren oder wandern möchten.
Ein Kloster mitten im Dschungel Thailands, also praktisch in the middle of nowhere. Trotzdem zieht der Ort jedes Jahr viele Menschen an, nicht nur gläubige Buddhisten. Es kommen Leute, die hier ihre letzte Chance sehen. Denn in der Tempelanlage Wat Thaprabuk werden Suchtkranke, Drogenabhängige betreut, aus Thailand natürlich, aber auch aus vielen westlichen Ländern. Horst Blümel hat das Kloster 150 Kilometer nördlich von Bangkok besucht.
Heroin und Alkohol möchte ich entgiften. In Berlin hatte ich 5 Versuche gehabt, aber das hat irgendwie alles nicht geholfen, weil ich danach wieder rückfällig geworden bin. Und hier kann man uns echt die Chance nutzen. Wir sind jetzt gewesen, 4 Leute von der ganzen Welt, aus Kanada und aus Frankreich ist einer hier. 2 haben heute das Kloster verlassen, aus Russland. Und im anderen Haus sind die ganzen Thai-Jungs.
Der Tempelkomplex Wat Tham Kabok, 150 Kilometer von Bangkok entfernt. Gerade üben sich ein paar Mönche im Gesang heiliger Verse. In den Gemüsegärten arbeiten Nonnen in schlichten, bodenlangen Roben. In einer kleinen Werkstatt fertigen Mönche Buddha-Statuen an.
Ich hatte viele Jahre große Probleme mit der Droge Crystal Meth. Aber hier habe ich es geschafft, damit aufzuhören. Seit Anfang Januar bin ich Mönch.
Der Drogenentzug im Tempel Tham Kabok ist für jeden kostenlos. 85% der Hilfesuchenden sind Thailänder. Die staatlichen Krankenhäuser können Drogenabhängigen keine angemessene Betreuung anbieten. In der thailändischen Gesellschaft ist es eine große Schande, eine heroinabhängige Tochter oder einen kokainsüchtigen Sohn zu haben. Ein Aufenthalt im angesehenen Wat Tham Kabok mildert diese Schmach erheblich und bietet außerdem die Möglichkeit, religiöses Verdienst zu erwerben, sagt Vijit Akarajito, der stellvertretende Abt des Klosters.
Wir bringen den Hilfesuchenden Meditationspraktiken bei, bieten ihnen Gespräche an und lassen sie bei der Herstellung der Buddha-Figuren mitarbeiten. Und morgens und abends können sie mit den Mönchen gemeinsam rituelle Lieder singen.
Die körperliche Entgiftung dauert 7 Tage. Tägliche Saunagänge und die Einnahme eines Pflanzentrunks, der zum Erbrechen führt, helfen dabei, das Gift aus dem Körper zu bekommen. Vor der Entgiftung müssen die Süchtigen an einer Zeremonie teilnehmen und ein Gelöbnis ablegen.
Ich habe einen sogenannten Satcha erhalten, wo quasi man ein Eid ablegt, dass man nie wieder bestimmte Drogen anfassen wird. Also nie wieder zum ganzen Leben.
Ein ungewöhnlich hoher Prozentsatz der Betroffenen scheint nachhaltig von der Behandlung und der spirituellen Atmosphäre im Wat Tham Kabok zu profitieren. Etwa 60% der Beteiligten führen ein Jahr nach der Behandlung immer noch ein Leben ohne Drogen.
Ordnungsbehördliche Bestattung. So heißt es im Beamtendeutsch, wenn ein Mensch stirbt und es keine Angehörigen gibt, die sich um die Beerdigung kümmern. Die Kommune steht dann in der Pflicht und da wird die Sache vor allem schnell, still und billig abgewickelt. Falls die Verstorbenen Mitglied einer Kirche waren, dann geht in der Regel noch ein Geistlicher mit. Bei Menschen, die keiner Kirche oder einer anderen Religion angehören, da fällt eine solche Beerdigung dann in der Regel recht sachlich, ohne weitere Begleitung aus. 2 katholische Theologen aus Mainz wollten das nicht so hinnehmen und haben ein bundesweit einmaliges Projekt auf den Weg gebracht.
Der Waldfriedhof in Mainz-Mombach. Günter Götz, ein ehemaliger katholischer Priester, begleitet Menschen wie Stefan, die einsam und arm verstorben sind, auf ihrem letzten Weg.
Aus der Erde bist du genommen. Und zur Erde kehrst du zurück, wie in den bergenden Schoß einer Mutter.
Günter Götz will den Verstorbenen, die keiner Kirche angehörten, eine letzte Ehre erweisen.
Die Toten zu bestatten ist ein Werk der Barmherzigkeit. Mein Gottesbild ist nicht gebunden an eine konfessionelle oder bestimmte Religion zugehörige Form, sondern meine Vorstellung von Gott ist die, dass er, sie, jemand ist und auch niemand ist, der sich jedem Menschen voller Liebe zuwendet und unabhängig von jeglicher Konfession oder Religion.
Günter Götz und der katholische Diakon Chris Jones arbeiten oft mit Nelson Karikari zusammen. Der Friedhofsmitarbeiter trägt die Urne von der Kapelle zum Grab und versenkt sie in dem Erdloch.
Das ist dann meine Aufgabe. Ob das jetzt 500 Leute sind oder auch nur zwei Personen, jeder Mensch hat einen würdigen Abschied verdient.
Der Friedhofsmitarbeiter kommt gerade von einer Beisetzung zurück. Rund 40 Trauergäste standen am Grab. Aber er gehe auch den letzten Weg jener Verstorbenen mit, bei denen keiner zur Bestattung gekommen sei, sagt der aus Ghana stammende Nelson Karikari.
Heute Morgen war ich sogar alleine, war ich völlig alleine. Aber da geht es genauso wie bei allen anderen Beisetzungen. Da wird die Glocke angemacht und ich gehe mit der Urne ganz normal den Weg.
Wenn Chris Jones oder Günther Götz die armen und einsamen Toten beerdigen, dann geht es sehr schlicht zu. Die Friedhofskapelle steht nicht zur Verfügung, zu teuer. Die muss für eine Trauerfeier extra angebietet werden. Kein Bestatter vor Ort, keine Blumen. Was bleibt, ist ein schlichter schwarzer Behälter, gefüllt mit rund 2,5 Kilo Asche.
Also es gibt gar keine Urne in dem Sinne, nur die Kapsel. Die Kapsel ist einfach eine Konservendose in Schwarz mit 2 Strippen dran.
Nur wenn der Tote das zu Lebzeiten ausdrücklich vermerkt hat, bezahlt das Ordnungsamt auch eine teurere Erdbestattung im Sarg. Die Glocken der Friedhofskapelle des Mainzer Waldfriedhofs erklingen bei jeder Bestattung, solange bis die Urne von der Trauerhalle zum Grab getragen wurde. Chris Jones geht diesen Weg so manches Mal allein, begleitet nur von dem Totengräber, der die Urne trägt.
Der Gang ist immer eine Reflexionszeit über mein eigenes Leben, weil man natürlich darüber nachdenkt, wie wird das mal sein? Oder was habe ich vorzuweisen oder gemacht und wie werden meine Kinder dann hinter mir herlaufen, wenn ich in der Kiste oder in der Urne sitze? Wird's fröhlich? Ich denke in der Zeit immer existenziellen Sachen nach.
Und vor dem namenlosen Grab steht der katholische Diakon mit seiner Gitarre und stimmt ein letztes Lied an.
How many roads must a man walk down? Before you will call him a man.
Es ist ein Dilemma. Es gibt zu wenig Azubis, zugleich aber auch weniger Ausbildungsstellen. Suchende Firmen und suchende Jugendliche zusammenzubringen, ist in Corona-Zeiten ein Problem. Das andere besteht darin, dass immer mehr Gymnasiasten eine Lehrstelle antreten und damit die auf der Strecke bleiben, die nicht so gute Noten haben oder auch junge Menschen, die nicht ganz so ins Schema passen. Autistische Jugendliche zum Beispiel, die sich schwer tun im Umgang mit anderen, die von zu vielen Reizen überfordert sind. Doch wenn die Bedingungen im Betrieb stimmen, können diese Menschen in vielen Branchen, nicht nur im IT-Bereich, arbeiten. Die Firma FAB in Waldshut-Tingen hat einen jungen autistischen Mann als Lehrling eingestellt und hat nun nach der Ausbildung einen neuen Elektroniker für Automatisierungstechnik hinzugewonnen. Petra Jehle hat ihn an seinem Arbeitsplatz besucht.
Sebastian Eckerts Arbeitsplatz befindet sich in der Produktionshalle bei der FAB in Waldshut-Tingen. Die Firma ist spezialisiert auf den Bau von Maschinen und Anlagen im Bereich der Fördertechnik. Sebastian sitzt vor einem großen grauen Metallschrank, in dem Schrank lauter Kabel, Steckverbindungen, Prozessoren und Module.
Ich bin für die interne Serienmaschine zuständig, die wir hier produzieren. Jedes Drähtchen muss halt an seinen Ort, wo es herkommt und wo es hin muss.
Kann ich mir das ungefähr so ein bisschen vorstellen wie Puzzle spielen mit Steckern und Drähten?
Unter anderem oder mal nach Zahlen mit dem Schaltplan dazu.
Sebastian ist 20 Jahre alt. Er hat die Realschule absolviert, ein Jahr Berufsfachschule und dann 2,5 Jahre Ausbildung gemacht. Kein einfacher Weg für ihn, denn der hochgewachsene, schüchtern wirkende junge Mann hat die Diagnose Autismus.
Ich kann halt länger mit einer Aufgabe beschäftigt sein wie andere oder ich schaue halt nicht so in die Augen oder... Je nach Autismus ist es halt auch anders. Es gibt jetzt zum Beispiel die Hardcore, falls jemand Rain Man kennt oder so. Auch über den Tag verteilt habe ich halt auch mehr dieselben Sachen, die ich mache.
Dass Sebastian nicht in einer Fördereinrichtung gelandet ist, sondern einen normal bezahlten Job und eine Ausbildung hat, das verdankt er auch seinem Umfeld. Zunächst war Sebastian als Praktikant in dem Betrieb. Danach hat ihm Elektromeister und Ausbilder Daniel Thoma einen Ausbildungsplatz angeboten.
Mir wurde am Anfang vorgewarnt, dass Autismus sehr schwierig sein kann, haben aber eine gute Beratung erhalten, auch über die Caritas. Da wurde dann aber auch geschult, wie man sich mit Autismus verhält. Und Sebastian hat sich aber hier sehr schnell integriert. Er hat seine Ausbildung sehr gut gemacht, er hat die Schule selbstständig und gut geschafft und auch hier im Betrieb. Sebastian hat sicher die bessere Arbeitsleistung, wenn er weiß, dass immer wieder gleichbleibende Arbeit kommt. Schwierig wird es, wenn es hektisch wird bei uns.
Deshalb hat der Betrieb für Sebastian einen eigenen Arbeitsplatz mit guter Betreuung eingerichtet. Alleine, ohne Fördergelder und ohne Unterstützung der Beratungsstellen, hätte das Unternehmen das nicht gestemmt, sagt der neue Personalchef Daniel Pfeiffer. Mit Blick auf die zunehmenden Schwierigkeiten, Ausbildungsstellen zu besetzen, sagt er aber auch:
Wir orientieren uns da jetzt nicht 100% an Noten und auch nicht 100% an einer Einschränkung, sondern wir sehen das Gesamtpaket und wollen die Leute natürlich auch entwickeln und weiterbringen. Von dem her kann ich nur sagen, wie ich den Sebastian jetzt kennengelernt habe, hätte ich ihn auch eingestellt.
Sebastian ist nach seiner erfolgreichen Ausbildung erstmal übernommen worden. Die Beschäftigung für die nächsten 3 Jahre ist gesichert.
Wenn ich bleiben kann, dann bleibe ich auch hier, weil es ist ein tolles Unternehmen. Mir reicht es eigentlich.
SWR 1 Sommerlesetipps.
Vielleicht können Sie sich noch an die Aufrufe in Radio und Fernsehen erinnern. 1979, da flogen Rettungsorganisationen tausende alleinstehender kambodschanischer Kinder aus Flüchtlingslagern nach Europa und Amerika. Und dort haben sie dann auch für Pflegefamilien für sie gesucht. Die Kinder hatten beim Sieg der Vietnamesen über das brutale Pol Pot-Regime der Roten Khmer ihre Familien verloren. Hunderte von ihnen wuchsen daraufhin in deutschen und österreichischen Familien auf. Wie völlig unterschiedlich ihre Lebenswege verlaufen sind, das zeigt der Roman Das Geburtstagsfest der österreichischen Autorin Judith Taschler. Meine Kollegin Nela Fichtner hat diesen Roman als Sommerlesetipp herausgesucht. Nela, das Thema klingt ja nach ziemlich harter Kost. Ist es trotzdem für den Urlaub geeignet?
Ich finde auf jeden Fall, weil die Autorin es schafft, die komplizierte Geschichte Kambodschas ganz geschickt in 2 Lebensgeschichten einzubetten. Und zwar sind das ganz spannende Lebensgeschichten, in denen es auch überraschende Wendungen gibt. Nicht nur für die beiden, Kim und Tevi, die mit ihrer Vergangenheit ganz, ganz unterschiedlich umgehen, sondern auch für den Rest ihrer kambodschanisch-österreichischen Patchwork-Familie.
Du hast gesagt, diese beiden Kinder, die gehen ganz unterschiedlich mit ihrer Vergangenheit um. Was heißt das jetzt konkret?
Also Kim drängt die Vergangenheit, wo er nur kann. Er ist Architekt geworden, hat seine Pflegeschwester Ines geheiratet und sich mit ihr und den gemeinsamen Kindern in einem österreichischen Dorf niedergelassen. Seinen Alltag gestaltet er eigentlich so ruhig, wie es nur irgend geht und vermeidet auch jegliche Aufregung. Aber da kommen ihm seine Kinder dazwischen, die ihm zum 50. Geburtstag mit einem ganz besonderen Gast überraschen, nämlich Tebi, mit der er als Kind ja aus Kambodscha geflüchtet war und die in Österreich in den ersten Jahren bei derselben Pflegefamilie untergebracht war. Das Mädchen war aber bald zu Verwandten nach Frankreich gezogen und die beiden hatten den Kontakt zueinander dann verloren. Im Vorfeld von Kims 50. haben seine Kinder herausgefunden, dass Tebi inzwischen in den USA lebt, dort Vorträge über die Geschichte Kambodschas hält und Spenden für ein Waisenhaus in Phnom Penh sammelt. Also ein völlig anderer Umgang mit ihrer Vergangenheit.
Völlig anders, das kann man sich gut vorstellen. Die eine, die geht ganz aktiv mit ihrer Vergangenheit um, der andere verdrängt sie lieber. Ich könnte mir vorstellen, da wird bei dem Kim auch so einiges auch an unschönen Erinnerungen aufgewirbelt.
Ja, und das sind ja Erinnerungen, die er gar nicht haben will. Er weiß gar nicht, wie er diese Überraschung überhaupt finden soll. Einerseits ist er gerührt, weil seine Kinder das ja lieb gemeint haben. Andererseits kann er sich gar nicht so recht freuen, weil Tevi mit ihrer direkten Art all seine Verdrängungstaktiken praktisch niederwalzt. Und dabei geht's ja nicht nur um seine Erfahrung mit dem grausamen Pol Pot-Regime, sondern er hat ja auch verdrängt, und das erfährt man erst später, dass er Tevi als junge Frau mal geliebt hat. Und als das bei dem Fest wieder Aufblitz kommt raus, dass die jahrelange Distanz der beiden einen ganz unerwarteten Grund hat, dass nämlich Kims spätere Frau Ines damals ihre Konkurrentin Tevi aus dem Rennen geschmissen hat, mit einer Lüge, die zu ganz fatalen Verwicklungen geführt hat. Und mit dieser überraschenden Wendung stellt die Autorin die Geschichte auf den letzten Seiten nochmal total auf den Kopf, was die Spannung bis zum Schluss hält.
Also das hört sich dann doch nach einer ziemlich packenden Geschichte an.
Auf jeden Fall. Ein Roman, den ich jedenfalls kaum aus der Hand legen konnte. Eine richtig tolle Story. Und ganz nebenbei erfährt man auch noch, was die ganzen Kambodschanerinnen und Kambodschaner, die seit Jahrzehnten bei uns leben, so alles durchgemacht haben.
In Haiti hat die Erde gebebt, wieder einmal. Dabei steckt das Land ohnehin in einer Dauerkrise. Entführungen, Korruption, Bandenkriege prägen den Alltag des Karibikstaates, der zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Vom letzten verheerenden Erdbeben 2010 hat sich der Staat noch immer nicht erholt. Viele Menschen kämpfen ums Überleben, müssen ihr Dasein in Hütten und Zelten fristen. Und jetzt eben ein erneutes Erdbeben. Mehr als 300 Menschen sind ums Leben gekommen, 1800 werden vermisst. ARD-Korrespondentin Anna Hanke mit Einzelheiten.
Eine Handykamera hat den Moment des Bebens in einer Wohnung aufgezeichnet. Das Bild gerät immer mehr ins Wackeln. Am Schluss kippt es weg. Das Erdbeben mit der Stärke 7,2 hat vor allem die südliche Halbinsel von Haiti getroffen. Hunderte Gebäude, darunter auch Schulen und Kirchen, wurden zerstört. Wie groß die Schäden wirklich sind, lässt sich noch nicht einschätzen. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst und viele Dörfer in der Region sind nur schwer zu erreichen. Jean Garçon Alexander arbeitet für die Kinderhilfsorganisation UNICEF in der vom Erdbeben besonders betroffenen Region. In einem Interview mit einem spanischen Radio schildert er die Lage vor Ort. In den Krankenhäusern sind sehr viele Verletzte. Es gibt weiter Verschüttete. In den Krankenhäusern fehlen Medikamente, Material und auch Ärzte. Die Behörden versuchen zu helfen, aber das ist bis jetzt sehr schwierig. Haitis Übergangspremier Ariel Henry hat angesichts der Lage einen einmonatigen Notstand im Land ausgerufen. Er rief die Menschen zur Solidarität auf. Einige Orte seien dem Erdboden gleichgemacht worden, sagte Henry gestern, nachdem er sich einen ersten Überblick verschafft hatte. Menschen klettern über die Trümmer eines eingestürzten Hauses, um nach Verschütteten zu suchen. In den sozialen Netzwerken sind zahlreiche solche Videos zu sehen. Für Annalisa Lombardo, die für die Welthungerhilfe in Haiti arbeitet, ist diese Unterstützung ganz entscheidend. So wie beim Erdbeben von 2010 in Port-au-Prince sind die Nachbarn die ersten Menschen, die Hilfe leisten. Sie graben wirklich mit ihren Händen in den Trümmern unter den eingestürzten Häusern und versuchen, Leben zu retten. Die Ersthelfer sind die Haitianer selbst, Angehörige und Nachbarn. Bei dem Erdbeben 2010, das vor allem die Hauptstadt Port-au-Prince getroffen hatte, waren mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen. Bereits im Laufe des Tages hatten sich gestern Nichtregierungsorganisationen mit Vertretern der Regierung getroffen, um die Hilfen zu koordinieren. Wichtig ist jetzt erst einmal die Versorgung der Menschen mit frischem Wasser, Nahrung und Obdach. Die Regierung will dabei die Fehler von 2010 vermeiden. Die Menschen, die nicht mehr zurück in ihre Häuser können, sollen nicht in Sammellagern untergebracht werden, sondern möglichst nah an ihrem Wohnort oder bei Familienangehörigen. Haiti steckt seit Jahren in einer politischen Krise. Diese hatte sich in dem armen Karibikstaat noch verschärft, als Anfang Juli Präsident Jovenel Moïse ermordet worden war. Die politisch und wirtschaftlich schwierige Situation erschwert die Hilfe für die Erdbebenopfer, erklärt Annalisa Lombardo. Ich denke, mehr als die schwachen Institutionen sind es die schlechte Infrastruktur und der Mangel an Ressourcen, der sich wirklich auf die Fähigkeit des Landes auswirkt, auf die Situation zu reagieren. Die Menschen brauchen schnelle Hilfe. Bereits am Montag oder Dienstag dürfte der Tropensturm Grace Haiti erreichen, was die Situation noch einmal verschlechtern könnte.
Warum hat er geschwiegen? Diese Frage beschäftigt die Menschen seit mehr als 70 Jahren. Warum hat Papst Pius XII. Nichts zu der Verfolgung und Ermordung der Juden durch die Nazis gesagt? Warum hat er nicht lauthals gegen die Ermordung von 6 Millionen Juden protestiert? Ein kleines Forscherteam um den Münsteraner Theologen Hubert Wolf hat sich im März letzten Jahres in den Dschungel der Vatikanarchive begeben, um diese heiklen Fragen zu klären und ist dabei erst einmal auf eine ganz andere Fährte gestoßen. Dazu weiß der Kirchenhistoriker Hubert Wolf mehr zu erzählen. Ich habe mit ihm gesprochen. Herr Professor Wolf, Sie sind im Archiv auf 15.000 bislang unbekannte Bittbriefe an den Papst getroffen. Und wie kann es sein, dass diese Briefe so lange unentdeckt geblieben sind? Und wie kam es überhaupt dazu, dass Sie jetzt darüber gestolpert sind?
Also die erste Frage lässt sich ganz leicht beantworten. Das Material aus dem Pontifikat Pius XII., der Papst war von 1939 bis 1958, war einfach der Forschung nicht zugänglich. Das Vatikanische Archiv konnte von niemandem benutzt werden. Und jetzt hat Papst Franziskus diese Bestände am 2. März 2020 erstmals der Forschung zugänglich gemacht. 400.000 dicke Aktenschachteln mit etwa 1.000 Blatt. Und nur deshalb konnte man jetzt erst auf diese Quellen stoßen. Dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich drauf gestoßen sind, war kein Zufall, sondern wir haben schon damit gerechnet, dass es solches Material gibt. Wir haben an unterschiedlichen Orten gesucht, aber dass es diese Menge geben würde von 15.000 geschätzt, vielleicht sind es auch mehr, das hat uns wirklich überrascht.
Jetzt handelt es sich dabei um Bittbriefe, die Jüdinnen und Juden an Papst Pius XII. Geschrieben haben. Was muss man sich genau darunter vorstellen?
Das sind Menschen aus ganz Europa, Jüdinnen und Juden, Männer und Frauen, auch Jugendliche, die aus allen möglichen Notsituationen in allen europäischen Sprachen den Papst um Hilfe bitten. Da geht es um ganz Unterschiedliches. Manche sind schlicht und ergreifend vor dem Verhungern. Die brauchen was zu essen. Andere haben die Hoffnung, dass sie irgendwie noch ausreisen können. Also, wir brauchen ein Visum nach Amerika. Kann der Papst uns eins besorgen? Oder andere sind in Sorge um die Angehörigen, die plötzlich verschwunden sind, die die Nazis abtransportiert haben. Der Papst wird gebeten, zu intervenieren und zu fragen, was ist mit meinem Vater und mit meiner Mutter geschehen? Also es ist eine ganz große Bandbreite.
Ganz unterschiedliche Schicksale, von denen Sie da berichten. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, also so, wie das auch formuliert wurde und wie der Ton, wie man sich den Ton in einem solchen Schreiben vorstellen muss?
Also die Bittschreiben sind sehr unterschiedlich. Ich nehme Ihnen mal einen relativ emotionalen. Es schreibt ein junger Mann, der heißt Martin Wachskerz. Der ist 19 Jahre alt, ein Student der jüdischen Theologie. Der stammt aus Berlin, ist durch verschiedene Migrationsstufen schließlich in Südfrankreich gelandet. Und jetzt beginnt 1942 das Vichy-Regime, Juden nach Auschwitz zu deportieren. Der schreibt jetzt an den Papst. Hochverehrte Hochwürden, bevor ich den letzten Schritt meines jungen Lebens tue, das noch keinen rosigen Tag gesehen hat, wage ich es, seine Hochwürden um Hilfe zu bitten. Es ist aus höchster Not und Verzweiflung, in der ich mich an seine Exzellenz wende. Ich bin ein junger Mann von 21 Jahren, Israelit, meine Wiege stand in Berlin. Dann führt mich mein Weg nach Polen, dann nach Belgien und dann nach Frankreich. Ich bin Student der Theologie. Ich kann es nicht beschreiben, ich bin am Ende meiner Kraft. Als letzte Hoffnung machte ich, mein Bruder und meine Eltern ein Gesuch um Zuflucht in der Schweiz. Ich flehe nun seine Hohe Majestät an, Hilfe! Bitte intervenieren seine Majestät bei der Schweizer Fremdenpolizei in Bern, damit man mir dort Zuflucht gewährt. Eure Hochwürden können 4 Menschenleben retten. Retten Sie uns, haben Sie Erbarmen. Der Heilige Stuhl interveniert sofort. Der Nuntius in Bern wird angewiesen, mit der Schweizer Fremdenpolizei zu reden und doch ein Visum, eine Aufenthaltserlaubnis für Wachskerz und seinen Bruder und seine Eltern zu erreichen. Und die Schweizer Behörden lehnen ab. Das wird dem Martin Wachskerz dann in Südfrankreich auch mitgeteilt. Damit endet diese Akte.
Das heißt, man weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist.
Man muss jetzt außerhalb der Vatikanischen Archive, in die großen Datenbanken von Yad Vashem zum Beispiel gehen oder das Holocaust Memorial. Man muss jetzt gucken, was gibt es an Informationen über Martin Wachskerz.
15.000 Bittbriefe aus ganz Europa haben Papst Pius XII. Während der NS-Zeit erreicht. Briefe von Jüdinnen und Juden, die sich in ihrer Not an den Vatikan wandten, um Verfolgung und Ermordung zu entgehen. Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat zusammen mit seinem Team diese Briefe in den vatikanischen Archiven entdeckt. Herr Professor Wolf, Sie haben uns gerade einen dieser sehr eindrücklichen Briefe vorgetragen und berichtet, dass der Vatikan da sofort tätig geworden ist. Wie muss man sich das denn vorstellen? Kamen die Briefe tatsächlich direkt beim Papst an?
Es gibt Briefe, die den Papst persönlich erreichen, wo er auch selber etwas sagt und entscheidet. Das funktioniert so, dass der Kardinalstaatssekretär oder der stellvertretende Staatssekretär den Papst mehrfach in der Woche in Privataudienz treffen und ihm solche Bittschreiben vorlesen. Und dann steht in der Handschrift dieser beiden auf den jeweiligen Bittschreiben drauf, in der Audienz beim Heiligen Vater vorgetragen und der Heilige Vater hat Folgendes entschieden. Das heißt, wir können sehen, dass eine ganze Reihe von Bittschreiben den Papst erreicht haben und manche Bittschreiben gehen eben nicht an den Papst. Und das wird eine Aufgabe sein, rauszukriegen, wie viele erreichen den Papst und welche und wie viele nicht. Aber auf jeden Fall ist klar, dass der Papst sehr intensiv über das Schicksal der verfolgten und ermordeten jüdischen Menschen informiert war. Und zwar nicht nur auf der großen politischen Ebene, sondern eben auf dieser ganz persönlichen Ebene, wo Hunderte und Tausende Bittschreiben ihn tatsächlich erreichen.
Also er hat davon dann eben offensichtlich Kenntnis gehabt, und zwar über diese direkten Zeugnisse.
Ja.
Aber er tritt trotzdem nicht jetzt offiziell auf die politische Weltbühne und mischt sich ein. Er versucht es eher, so habe ich den Eindruck, jetzt mal aus Ihrer Erzählung, es so irgendwie hintenrum zu steuern.
Naja, das wäre ja gerade die Frage, die wir eben noch nicht beantworten können. Was hat ihn dazu bewogen, nicht zu sagen, ich verurteile die Nazis ausdrücklich? Warum hat er sich dem Protest der Alliierten gegen den Holocaust im Winter 1942 nicht angeschlossen? Das sind alles Dinge, die wir hoffen, wenn wir jetzt in die internen vatikanischen Entscheidungsfindungsprozesse hineingucken, genauer kennen zu können. Was bisher immer passiert ist, man blickt nur auf den Papst da oben. Was wir jetzt schon sehen aus diesem Bittschreiben ist, der Papst hängt ab von dem, was ihm seine Mitarbeiter vorlegen und was nicht. Das heißt, wir müssen dieses ganze Netzwerk um den Papst herum angucken. Und da haben sie halt dezidierte Freunde der Juden. Und sie haben auch dezidierte Antisemiten. Deshalb diese große Perspektive, die ganz wichtig ist, weil der Papst allein, ja, das wäre viel zu verkürzt.
15.000 Bittbriefe, das heißt, sie geben ja auch dann den Opfern erstmal wieder eine Stimme, die werden hier sichtbar. Wie gehen Sie denn jetzt weiter mit dieser enormen Masse um? Also wie publiziert man die auch?
Also wir haben ein großes Projekt beantragt. Das wird mehrere Millionen kosten. Wir haben leider noch keinen endgültigen Bescheid, was ich schwierig finde bei so einem Thema. Das Ganze zieht sich jetzt schon ein Jahr hin. Wir möchten eigentlich all diese Bittschreiben in der Originalsprache online edieren. Wir möchten jedes einzelne Schicksal anhand der vatikanischen Quellen, soweit wir das dort können, rekonstruieren, sodass man genau weiß, also was passiert mit diesem Bittschreiben, was macht der Heilige Stuhl, was macht er nicht, wie geht die ganze Sache aus. Und wir möchten es dann jeweils verlinken mit Yad Vashem und anderen einschlägigen Datenbanken. Das wäre sozusagen das eine. Aber aus diesen Schicksalen für die politische Bildung Zentrales zu machen, das ist das andere.
Sie haben gerade von politischer Bildungsarbeit gesprochen, dass Ihnen das besonders am Herzen liegt. Wie genau könnte das denn aussehen?
Also die Bittbriefe sind ja in allen europäischen Sprachen. Wir sind dabei, Menschen zu gewinnen, die Rumänisch können oder Ungarisch, um uns diese Briefe abzuschreiben und zu übersetzen. Es gibt Bittschreiben von Schülerinnen, jüdischen Schülerinnen aus Gymnasien. Da stelle ich mir vor, dass jemand aus dem Gymnasium, eine Klasse aus dem Gymnasium, jetzt nicht einfach diese Quelle liest, sondern weiter recherchiert zu dem Schicksal dieser Schülerin. Ich stelle mir einfach vor, dass das eine gesellschaftliche Aufgabe wird, jetzt nicht nur so, ich werde jetzt irgendwie unterhalten oder belehrt, sondern ich forsche selber mit. Es geht darum, dass möglichst viele Menschen sich in diesen Prozess einklinken. Und es geht auch darum, dass uns möglichst viele unterstützen durch Recherchen. Weil ein einziges Schicksal nachzurecherchieren, das dauert Tage, Wochen, Monate, um zum Beispiel rauszukriegen, hat es jetzt bei so einer Auswanderung in Brasilien wirklich funktioniert? Was ist aus diesen Menschen eigentlich geworden? Das möchte man natürlich am Ende wissen. Wenn es so einen Prozess gibt, das wäre das, was ich mir im Sinne von Antisemitismusbildung vorstelle.
Geschlossene Läden, geschlossene Schulen, Homeoffice. Corona hat das öffentliche wie das private Leben in den vergangenen Monaten in einen permanenten Ausnahmezustand versetzt. Die Impfungen bringen ein Stück Normalität zurück. Wer sich nicht impfen lässt, kann an dieser Normalität nach Willen der Politik nicht teilnehmen, muss mit Einschränkungen rechnen. Und er sollte eigentlich auch die Corona-Tests selbst bezahlen, meint mein Kollege Utku Pasakaya.
Endlich ist genug Impfstoff da. Jeder kann sich ohne große Warterei impfen lassen. Deshalb ist es richtig, die kostenlosen Corona-Tests abzuschaffen. Wer die Impfung vor sich herschiebt, bekommt jetzt sanften Druck. Den spürt er oder sie im Portemonnaie und bei der Warterei auf die Testergebnisse. Wer geimpft ist, dem bleibt das alles erspart. Das gibt Ungeimpften den Motivationsschub für eine Impfung, den sie vielleicht noch gebraucht haben. Die Kosten für die zwei Piekser mit dem Impfstoff sind für den Steuerzahler überschaubar. Die Kosten für die Tests sind es nicht. Ich sehe es nicht ein, dass die Allgemeinheit ohne zeitliches Limit weiter die Corona-Tests für Ungeimpfte finanziert. Unser Staat musste in der Pandemie schon genug Schulden aufnehmen. Impfen hilft, die Pandemie zu beenden, und wir wollen alle, dass sie endlich endet. Deshalb ist sanfter Druck gut. Wer sich nicht impfen lassen will, muss die Folgekosten in Form von Testgebühren tragen. Und wer noch unentschlossen ist oder seinen Impftermin auf die lange Bank geschoben hat, dem hilft das Kostenargument, jetzt möglichst bald zum Telefon zu greifen und einen Termin zu vereinbaren.
Ganz anderer Meinung ist da die Kollegin Leonie Schwarzer. Sie denkt, mehr Anreize zum Impfen geben, statt die Menschen mit Sanktionen zu verschrecken.
Bei einem sind wir uns doch alle einig. Wir wollen raus aus dieser Pandemie, unser altes Leben zurück. Die kostenlosen Corona-Tests abzuschaffen, sind da der falsche Weg. Momentan sind gerade mal knapp über die Hälfte der Deutschen vollständig geimpft. Von der Herdenimmunität sind wir weit entfernt. Testen bleibt deswegen so wichtig im Kampf gegen die Pandemie. Auf dem Weg zu den Freunden mal eben schnell ins Testzentrum, darauf werden viele dann wohl verzichten. Und wenn wir weniger testen, dann haben wir mehr unentdeckte Infektionen. Natürlich erhöht es den Druck auf Ungeimpfte, wenn sie für den Theaterbesuch in Zukunft nicht nur für ihr Ticket zahlen müssen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann erhöht es doch vor allem den Druck auf Ungeimpfte mit wenig Geld. Denn genau die können es sich bald nicht mehr leisten, Sport im Fitnessstudio zu machen oder abends ins Kino zu gehen. Und außerdem sorgt Druck auch für eine weitere Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte. Dabei haben wir doch so viele bessere Möglichkeiten, Menschen vom Impfen zu überzeugen. Zum Beispiel durch Argumente, Aufklärung und Anreize.
Sollen Impfmüde und Impfgegner für die Corona-Tests bezahlen? Ein Pro und Contra in SWR1 Sonntagmorgen. Tatsache ist, ab morgen sind in Baden-Württemberg wieder Clubs und Diskos geöffnet. Ohne Maske, ohne Abstand für genesen, getestet und geimpft. Und Nicht-Geimpfte, die brauchen einen negativen PCR-Test, aber den müssen sie selbst bezahlen. Ferien auf dem Rad, die heimische Region erkunden, das ist gerade für viele Leute in diesen Pandemiezeiten eine echte Alternative zum Mallorca-Urlaub. Auf dem Rad unterwegs war auch Felix Tölle und auch er wollte etwas erkunden. Er wollte nämlich alle Orte seines Lebens abradeln und pro Kilometer 50 Cent für einen guten Zweck spenden. Zum Start Mitte Juni haben wir über die Tour des Krankenhausseelsorgers aus Koblenz berichtet. Jetzt ist er wieder daheim und wir haben uns nach seinen Erfahrungen erkundigt. Herr Tölle, Sie sind Jahrgang 1962. Da kommen ja so einige Lebensstationen zusammen. Wo sind Sie denn überall gewesen?
Ja, ich bin unter anderem in Erlangen gewesen und von dort weiter nach Wien. Von Wien hinauf an die Ostsee und weiter an die Nordsee und zurück übers Münsterland, zurück an meinen Wohnort, meinem aktuellen Wohnort Andernach am Rhein.
Wow, also da sind Sie wirklich runter und rauf und kreuz und quer gefahren, geradelt. Wie war das eigentlich? Sie haben sich ja dafür extra eine Auszeit beim Bistum Trier genommen, Ihrem Arbeitgeber. Das war nicht einfach Urlaub, das war ein Trip, der mit einer bestimmten Erwartung auch verbunden war. Worum ging es Ihnen denn?
Mir ging es darum, noch einmal meinen eigenen Lebensweg nachzugehen, zu gucken, was hat sich in meinem Leben alles entwickelt, wie sind meine Entscheidungen, die ich irgendwann mal getroffen habe, an den und den Ort zu ziehen oder auch noch mal wieder umzuziehen, wie sind die im Nachhinein zu bewerten. Und kann ich als Seelsorger sagen, ja, mein Lebensweg war immer auch ein Weg, in den Gott mitgegangen ist.
Ich könnte mir vorstellen, Sie haben unterwegs vielleicht auch den ein oder anderen Bekannten getroffen. Hatten Sie sich noch etwas zu sagen oder konnten Sie vielleicht auch den ein oder anderen Kontakt erneuern?
Das ist überhaupt eine der schönen Seiten dieser Reise, dass ich ganz viele Menschen getroffen habe, die ich jahrelang nicht gesehen habe. Und trotzdem hat man gespürt, man ist ein Teil der Lebensgeschichte gemeinsam gegangen, sodass schnell wieder eine Verbindung da war. Und manchen Menschen habe ich auch 18 Jahre zum Beispiel nicht mehr gehört und gesehen, einfach angerufen, als ich vor Ort war. Und derjenige hat sich gleich Zeit für mich genommen und wir haben uns einen Nachmittag und Abend zusammengesetzt.
Aber was nimmt man da wirklich auch mit? Denn ich denke, das sind natürlich schöne Begegnungen. Man schwelgt dann in gemeinsamen Erinnerungen. Aber das war es dann wahrscheinlich auch, oder?
Ich würde auch sagen, man nimmt Mut für das, was vielleicht noch vor einem liegt im Leben mit sich, wo es ja auch immer wieder vielleicht zu schweren Situationen kommen kann, die es in meinem Leben glücklicherweise in dem extremen Maß nicht gab. Aber auch voll Zuversicht, die zukünftigen Lebensjahre, die mir hoffentlich noch geschenkt sind, im Gottvertrauen, auch im eigenen Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten anzugehen.
Das klingt jetzt alles sehr positiv. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, also es wird nicht jedem so gehen, dass er bei der Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit sagt, ja, da bin ich mit mir voll im Reinen.
Das erlebe ich natürlich auch immer wieder in meiner Arbeit, wenn es um Krankheit geht. Aber ich habe auch gemerkt, in dieser Fahrt habe ich viele dieser Menschen mit in den Gedanken gehabt. Und manchmal kann man vielleicht dann auch nur stumm mit aushalten, wenn es anderen Menschen nicht so geht.
Man ist vielleicht auch wieder ein bisschen dankbar für das eigene Leben?
Natürlich. Ich darf dankbar sein, weil ich eben weiß, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ja, vielleicht ein Beispiel. Ein guter Studienfreund, der mich auf einer Teiletappe begleiten wollte, schrieb mir dann 2 Tage vorher, dass das nicht ginge, weil bei ihm jetzt kurzfristig eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Auch da habe ich gemerkt, wie schnell Dinge sich ändern können. Umso dankbarer bin ich für mein eigenes Leben.
Nun sind Sie rund 3.500 Kilometer gefahren. Das sind dann 1.750 Euro, die da für einen guten Zweck herausgekommen sind. Aber tatsächlich ist viel mehr am Ende dabei zusammengekommen, weil sich Freunde und Bekannte angeschlossen haben. Wissen Sie schon, wie viel es sein wird? Und wissen Sie auch, was Sie mit dem Geld dann anfangen werden?
Ja, die genaue Summe kann ich noch nicht endgültig sagen, aber sie wird deutlich höher liegen, so rund 8.000 bis 10.000 Euro. Darum bin ich sehr dankbar, weil ich es auch faszinierend fand, wie viele Menschen mich da unterstützt haben. Und der Erlös soll 2 Projekten zugutekommen. Zum einen der Elterninitiative Krebskranker Kinder Koblenz e.V. Und der andere Teil der Summe soll 2 Gruppen der Caritas Mayen zugutekommen, wo Kinder und Jugendliche von suchtkranken Eltern die Möglichkeiten haben, sich regelmäßig zu treffen und einfach in ihren oft schwierigen Erfahrungen, die das Leben mit suchtkranken Eltern bedeutet für Kinder und Jugendlichen, einfach nicht alleine bewältigen müssen.
Fahrradfahren für uns selbstverständlich kinderleicht und man verlernt es auch nicht. Aber wenn man sich erst im Alter, wie es so schön heißt, in den Sattel schwingt, sieht die Sache gleich ganz anders aus. Viele geflüchtete Frauen haben in ihrer Heimat kein Fahrrad gehabt, haben das Radfahren nie gelernt oder sie durften es auch nicht lernen. Damit sie in ihrem neuen Alltag bei uns schneller vorankommen und auch entlegene Gegenden erkunden können, gibt es jetzt eine spezielle Stuttgarter Initiative, die Bike Bridge, die zusammen mit dem Sportkreis Stuttgart und dem Gemeinschaftserlebnis Sport Fahrradkurse für Geflüchtete anbietet. Sophia Volkert hat sich mal einem Kurs angeschlossen.
Einige von ihnen flitzen schon mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf bunten Leihfahrrädern durch den Kurpark in Stuttgart-Bad Cannstatt. Als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Bei anderen sieht es noch ein bisschen wackelig aus. Der Gesichtsausdruck angespannt konzentriert. Manchmal brauchen sie auch noch eine stützende Hand von einer Trainerin. Und trotzdem, sie fahren Fahrrad. Für die 31-jährige Kursteilnehmerin Lina keine Selbstverständlichkeit.
Am Anfang kann ich nur ein bisschen Fahrrad fahren, aber nach dem Training für schon 2 Monate kann ich jetzt ganz gut Fahrrad fahren. Und ich freue mich darüber.
Ihr Plan, ganz bald ein eigenes Fahrrad kaufen und damit ganz Baden-Württemberg erkunden. Fahrradfahren, das bedeutet für die Kursteilnehmerinnen auch Freiheit, erklärt Trainerin Silvi Geißel.
Also es ist ja oft, dass in den Ländern wie zum Beispiel im Iran oder Syrien oder Afghanistan die Problematik ist, dass sie dort einfach kein Fahrradfahren lernen dürfen oder Fahrradfahren können. Und ich glaube, es gibt ihnen einfach sehr viel Selbstvertrauen. Also es ist dann so, wenn wir dann merken, sie sitzen da selber so am Steuer und können selber lenken und schauen, wo geht meine Reise hin, dass das halt sehr viel mit den Frauen macht. Sie dann selbstbestimmt sein können dann in dem Moment auch.
Projektkoordinatorin Sarah Farasch kennt das Gefühl. Sie war 2018 selbst eine der ersten Kursteilnehmerinnen, als die Initiative Bike Bridge in Stuttgart startete. Die 22-Jährige ist Ende 2014 mit ihrem Vater und ihrer jüngeren Schwester aus Afghanistan geflohen. Dass in Deutschland Frauen auf Fahrrädern an ihr vorbeifahren, für sie eine unglaubliche Erfahrung. Als sie selbst endlich sicher auf dem Sattel sitzt, ein unbeschreibliches Gefühl. Sie weiß gleich, dass sie das auch anderen Frauen in ihrer Situation schenken will.
Ich will auch die anderen Frauen helfen, weil ich will zeigen, dass die Fahrrad fahren können irgendwann und lernen. Ich will, dass die auch das Gefühl haben, dass Freiheit und Unabhängigkeit, was wir in unseren Ländern wir nicht hatten, und wir das hier haben.
Das Problem, viele der Frauen hatten nie Sportunterricht. Ihr Körpergefühl und der Gleichgewichtssinn lassen sie auf dem Fahrrad im Stich. Also machen die Trainerinnen mit den Frauen auch Gleichgewichtsübungen. Auch dabei wird viel gelacht. Das gemeinsame Lernen und Erleben verbindet die Frauen. Der Kurs stärkt ihr Selbstvertrauen in andere und sich selbst. Auch Teilnehmerin Seratsch hat das Gefühl, dass Bike Bridge für sie wirklich eine Brücke hin zur Gesellschaft ist. Auch die 23-Jährige stammt aus Afghanistan. Erst seit 18 Monaten lebt sie in Deutschland.
Der Kurs ist mir wichtig. Ich kann andere Leute kennenlernen und Kontakte und das auch ein
Integration.
Es ist die letzte Kurseinheit. Am Ende sitzen die Frauen noch gemeinsam auf der Wiese, picknicken und tauschen sich aus. Jede hat etwas mitgebracht. Natürlich bekommt auch noch jede Kursteilnehmerin ein Zertifikat. Sie sind jetzt ganz offiziell Fahrradfahrerin. Aber die Teilnehmerinnen sagen, sie nehmen noch viel mehr aus dem Kurs mit. Ein Stück Freiheit, Zugehörigkeit und eine ganz neue Perspektive. Oben auf dem Sattel.